Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist Montag, und zwar Montag, der 23. August.
Biden's botched exit in Afghanistan is the most astonishing display of gross incompetence by a nation's leader, perhaps at any time that anybody's ever seen. Name another situation like this. Our military is being given to the enemy.
Da ist er wieder. Am Wochenende meldete sich in Alabama der Wahlverlierer der letzten Präsidentschaftswahl zu Wort, der gar nicht mehr so sehr wie ein Verlierer klang. Der Grund: Kabul und die Taliban haben Joe Biden, dem Amtsnachfolgerakt, zugesetzt, auch wenn Joe Biden selbst so tut, als sei der Vorgänger alleine zuständig für dieses Desaster.
When I came into office, I inherited a deal that President Trump negotiated with the Taliban. Under his agreement, U.S. forces would be out of Afghanistan by May 1, 2021. Just a little over 3 months after I took office.
Ach ja, und dann ist da noch jemand schuld. Die Afghanen selbst natürlich.
We spent over $1 trillion. We trained and equipped an Afghan military force of some 300,000 strong. We gave them every chance to determine their own future. We could not provide them was the will to fight for that future.
So kommt denn der amerikanische Präsident zu der wirklich verrückten Schlussfolgerung, alles richtig gemacht zu haben.
I know my decision will be criticized, but I would rather take all that criticism than pass this decision on to another president of the United States, yet another one, a fifth one. It's the right decision for our people, the right one for our brave service members who risk their lives serving our nation. And it's the right one for America.
Was für eine Fehleinschätzung. Bidens Popularitätswerte sausen wie mit dem Fahrstuhl nach unten. G7, also das Treffen der großen 7 Industrienationen, wird sich morgen mit den Folgen dieses überstürzten US-Abmarsches befassen müssen. Eine Flüchtlingswelle steht bevor. Und zwar eine Flüchtlingswelle, die den Westen viel Geld und Nerven kosten dürfte. Angela Merkel ist ein gebranntes Kind. Sie will, dass die Flüchtlinge unbedingt in der Region bleiben.
Bevor man über Kontingente spricht, muss man erstmal über sichere Möglichkeiten für Flüchtlinge in der Nachbarschaft von Afghanistan reden. Das werde ich auch mit dem UNHCR tun. Und dann kann man in einem zweiten Schritt darüber nachdenken, ob besonders betroffene Personen kontrolliert und auch unterstützt nach Europa und in die europäischen Länder kommen.
Denn in Europa treffen sie ja erneut auf eine Staatengemeinschaft, die sich über eine Flüchtlingspolitik, also eine gemeinsame, wer nimmt wen, nicht verständigen kann.
Immer wieder kann ich nur sagen, es ist eine Schwachstelle unserer Europäischen Union, dass wir keine gemeinsame Asylpolitik bis heute geschafft haben. Und daran muss mit Nachdruck weitergearbeitet werden.
Das aber bedeutet im schlimmsten Falle eine neue politische Krise in Europa. Und massenhaftes Elend für die herumirrenden Menschen bedeutet es auch die jetzt von Tür zu Tür gestoßenen Afghanen. Naja, und was es auch bedeuten kann, ist das Folgende: die politische Wiederauferstehung von ihm.
Biden failed totally on the pandemic and he's now overseeing the greatest foreign policy humiliation in the history of the United States of America. This is the greatest humiliation I've ever seen. Vietnam looks like a masterclass in strategy compared to Joe Biden's catastrophe.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche mit dem Investor Christian Angermeier aus London über seine Firma Atai Life Sciences, die sich zum Ziel gesetzt hat, psychedelische Wirkstoffe aus Pilzen zu erforschen, um damit medizinisch Depressionen und Traumata behandeln zu können.
Und man lernt unglaublich viel in dem Trip, man arbeitet vielleicht irgendwelche Ängste auf und so weiter und muss dann das Gelernte aber in sein Leben integrieren.
Der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer, Gordon Ripinski, war in Usbekistan, um von dort über die Evakuierungsflüge der Bundeswehr zu berichten. Unsere Reporterinnen in New York und Frankfurt, Anne Schwedt und Annette Weisbach, kennen die wichtigsten Termine für die Börsen in dieser Woche. Und wir wundern uns, wie das Lastenfahrrad zur Belastung des deutschen Steuerzahlers werden könnte. Außerdem, wir wundern uns über Rückgrat, wo man vielleicht gar keines vermutet hatte und wenn überhaupt, dann nur ein sehr weiches. Trotz einer sich immer weiter verschärfenden Lage in Kabul, auch dort am Flughafen, hat die Bundeswehr am Wochenende ihre Evakuierungsflüge aus Afghanistan fortgesetzt. Die Menschen, die dann letztlich auf dem Flughafen in Frankfurt landen, berichten gegenüber der ARD von einem ungeheuren Druck und auch der stetigen Angst, bis man dann tatsächlich im rettenden Flugzeug nach Deutschland sitzt.
Dann haben wir endlich die E-Mail gestern bekommen und wir waren auch so erstaunt, dass wir überhaupt irgendwas bekommen. Dann haben wir schnell irgendwas mitgenommen, haben am Flughafen auch Gepäck verloren, haben gesagt, es ist egal, Hauptsache weg hier.
Ja, wir sind doch in Listen registriert und die so, ja, ist ja jeder, kann ja jeder sagen, dass er aus Deutschland kommt. Und wir wollten unsere Pässe nicht vorzeigen, weil überall Taliban waren und wir hatten Angst, wenn die Pässe sehen, dass sie die zerreißen und wir dann wirklich für immer hier feststecken.
Bevor es allerdings in den Fliegern nach Deutschland geht, landen alle Evakuierungsflugzeuge der Bundeswehr zunächst mal in Taschkent. Taschkent, das ist die Hauptstadt von Usbekistan, einer der vielen Nachbarn von Afghanistan. Dorthin hat sich kurz entschlossen mein The Pioneer-Kollege Gordon Ripinski begeben, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Einen schönen guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Gabor.
Taschkent, das ist die größte Befreiungs-Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundeswehr. Wie viele Menschen, Gordon, kommen da denn jetzt aus Kabul zu uns nach Deutschland?
Das Ziel ist, ungefähr 10.000 Ortskräfte und ihre Familien nach Deutschland zu holen. So ist die Zahl, die die Bundesregierung definiert hat für sich. Aber es ist natürlich extrem schwierig und es wird mit jedem Tag schwieriger. Es sind jetzt 2.500 bereits evakuiert worden. Das heißt also, 3/4 mindestens fehlen noch. Und die Zustände am Kabuler Flughafen sind natürlich zunehmend chaotisch. Die Ortskräfte kommen nicht mehr so richtig durch. Also wie viel es am Ende wirklich sein werden und wie lange die Aktion laufen kann, das wissen wir jetzt noch nicht.
Du warst ja in Taschkent selber. Wie waren da die Abläufe an diesem Flughafen? Wie waren die Verabredungen mit der usbekischen Regierung, die ja nicht gerade zu den Freunden des Westens zählt?
Ja, es waren komplizierte Verhandlungen, die auch am Anfang ziemlich schikanierend auf dem Boden umgesetzt wurden. Da war es so, dass ein Militär mir gegenüber klagte, dass ständig Schmiergeld gezahlt werden musste, dass zum Beispiel ein Airbus nicht ausgeladen werden durfte und so weiter und so fort. Jetzt gibt es eine Vereinbarung, die aber sehr, sehr streng ist. Die besagt zum Beispiel, dass die Ortskräfte, die aus Kabul kommen, nur 6 Stunden sich in einem Terminal aufhalten dürfen, das extra dafür bereitgestellt wurde. Und dann müssen sie tatsächlich wieder auf die Maschine nach Deutschland kommen. Und auch die Bundeswehrsoldaten, die in Taschkent sind, die dürfen zum Beispiel auch nicht in Hotels schlafen, sondern müssen sich ebenfalls in diesem Terminal aufhalten, sind da unter zum Teil schwierigen Bedingungen untergebracht auf Isomatten. Also das sind enge und schwierige Bedingungen, unter denen die Bundeswehr da arbeiten muss und auch unter denen die Ortskräfte dort die Evakuierung erleben.
Und wie viele Bundeswehrsoldaten sind jetzt bei dieser Luftbrücke im Einsatz?
Ja, jetzt sind es so knapp 300, die dort in Usbekistan und in Kabul sind. Das wird jetzt nochmal größer werden. Wir haben ja auch in der letzten Woche mitbekommen, dass da 2 Hubschrauber noch verlegt wurden. Also die Aktion wird, solange sie gehen kann, und das weiß ja niemand, wie lang das ist, wird sie nochmal vergrößert. Aber wie gesagt, schon jetzt 300 ungefähr. Also da ist richtig Bundeswehr im Einsatz.
Hat die Bundeswehr denn schon Erkenntnisse darüber, wie viele Menschen sich nicht über den Flughafen und so geordnet auf den Weg machen, sondern vielleicht über die vielen, vielen Anrainerstaaten Afghanistans ihren Weg in die Freiheit, womöglich eben auch in Richtung Europa bahnen?
Nein, da gibt es von der Bundeswehrseite aus keine Schätzungen, aber wir wissen aus Nachbarländern, dass diese Flüchtlingswellen natürlich schon unterwegs sind. Die Flüchtlingsbewegungen aus Afghanistan gehen nach oben. Bisher ist das noch überschaubar, aber zum Beispiel auch Usbekistan fürchtet eine eigene Flüchtlingswelle. Dort sind natürlich viele Afghanen schon angekommen auf einem anderen Wege als durch die Bundeswehr, die eben ihren Weg aus dem Land gesucht haben und irgendwo anders eine Zukunft finden wollen. Also das wird das Thema der nächsten Wochen, ganz klar.
Aber was heißt nach oben? Usbekistan liegt im Norden, Kirgisistan liegt daneben, Turkmenistan, weiter im Osten dann die pakistanische Islamische Republik. Was sind die Routen, die diese Menschen überhaupt zur Verfügung haben für die Flucht?
Das ist ganz unterschiedlich. Manche setzen sich auch als Ziel, zum Beispiel in den Iran zu fliehen. Das erscheint für uns erstmal ungewöhnlich, ist aber tatsächlich auch der Fall. Und ja, ansonsten geht es natürlich ganz direkt in Richtung Mittelmeer, Türkei und dann der Versuch, nach Europa zu kommen, weil natürlich diese Afghanen dort auch die Erfahrung gemacht haben, dass Europäer im Land waren und da natürlich zum Teil auch die Idee besteht, dass eben diese Europäer ihnen jetzt auch helfen müssen und können.
Gordon, vielen Dank für diese Momentaufnahme und für diese Einschätzung.
Danke, Gabe.
Christian Angermeier ist neben Peter Thiel einer der wenigen deutschen Stars in der Investorenszene. Er lebt in London, er leitet dort die Apeiron Investment Group mit einem Fokus auf Fintech, Bio- und Kryptotechnologien. Bemerkenswerte 3,5 Milliarden Dollar verwaltet seine Gruppe. Und er selbst interessiert sich sehr für die Erforschung psychoaktiver Substanzen, die zur medizinischen Behandlung von beispielsweise Depressionen und Traumata eingesetzt werden könnten. Also, das Ganze, was man langläufig als LSD-Trip kennt oder die psychedelische Reise durch die Einnahme von Pilzen, den sogenannten Mushrooms, Magic Mushrooms, für die Erforschung und künstliche Gewinnung dieser Wirkstoffe, hat Angermeier schon vor einiger Zeit die Firma Atai Life Sciences gegründet und ist damit im Juni an die Börse gegangen in New York, genauer genommen an die Nasdaq. Mich hat dieses Thema, das Heilungspotenzial von Psychedelika, interessiert und deshalb habe ich Christian Angermeier zu uns ins Studio eingeladen. Und siehe da, da ist er. Einen schönen guten Morgen, Christian Angermeier.
Guten Morgen, Gabor.
Wir sprechen heute Morgen ja über psychoaktive Pilze, oft auch Zauberpilze genannt, Magic Mushrooms. Um Pfifferlinge und Champignons kann es sich dabei ja wohl nicht handeln, aber was bitteschön, Christian, sind dann Magic Mushrooms?
Also es gibt bestimmte Pilzsorten in der Natur, kommen wir gleich zu unserem Thema, was natürlich synthetisch ist, aber in der Natur gibt es verschiedene Pilzsorten, die sogenanntes Psilocybin enthalten. Und das ist eine psychoaktive Substanz, gehört zur Gruppe der Psychedelika, ja, Psychedelics auf Englisch, die ganz simpel gesagt beim Konsum einen halluzinogenen Trip hervorrufen.
Insgesamt ist ja das Thema Magic Mushrooms in Deutschland als illegale Droge klassifiziert. In Holland, habe ich gelesen, kann man diese Stoffe und diese Pilze auch kaufen. Bei uns ist das verboten.
Genau. Sie sind eigentlich EU-weit und auch in den USA sind generell Psychedelika, also von Magic Mushrooms über andere, nennen wir es mal Medikamente oder Drogen wie LSD, Stand heute illegal. Und die Niederländer, die ja immer sehr resourceful sind, haben so eine kleine Nische entdeckt, weil es im EU-Law heißt es wirklich, warum auch immer die den Begriff nutzen, dass Magic Mushrooms illegal sind. Und die Niederländer haben dann definiert, zu sagen, ja, Moment mal, botanisch gesehen ist ein Pilz alles, was über der Erde wächst und die Wurzel eines Pilzes ist ein Trüffel. Das heißt, man kann in Amsterdam eigentlich nicht Magic Mushrooms kaufen, sondern man kann Magic Truffles kaufen, was sozusagen das Loophole ist, wie die das argumentieren, dass es doch geht. Ja. Aber wie gesagt, wir arbeiten ja dran, dass die Magic Mushrooms unter anderem plus andere Psychedelika wieder legal werden als Arzneimittel.
Ich wollte gerade sagen, euch geht es ja nicht um Drogen und um halluzinatorische Erfahrungen, obwohl du selber ja diese Pilze als Pilze auch schon mal ausprobiert hast, richtig?
Richtig. Und es geht uns schon um die halluzinogene Erfahrung, weil die halluzinogene Erfahrung interessanterweise zusammen mit einem Therapeuten das Potenzial hat, und zwar wirklich das sehr starke positive Potenzial, verschiedenste Mental Health Issues, also Depressionen, Angstzustände, interessanterweise auch Abhängigkeit von anderen Drogen, komplett zu heilen, ja, aber eben im medizinischen Kontext. Also Leute, die komplett depressiv sind, wirklich bis zur schwersten Form, sogenannte Treatment-Resistant Depression, das sind also die auskurierten Depressionskranken, ja, kann es sein, dass die mit einer guten Erfolgsquote nach einem, zum Beispiel Magic Mushroom Trip, komplett geheilt sind. Also es ist ein unglaublicher Fortschritt im Bereich mentale Gesundheit. Sprich, man würde dann ins Krankenhaus oder zu seinem Psychotherapeuten gehen, würde mit ihm oder ihr einen Trip machen, ja, und dann nach dem Trip wieder nach Hause gehen. Ja, aber während dem Trip ist man unter ärztlicher Betreuung.
Du hast das Ganze trotzdem nochmal zu deinen Erfahrungen, denn bislang reden wir ja über Dinge, die zumindest ich und wahrscheinlich viele, die uns zuhören, nicht aus eigener Erfahrung kennen. Diese Art Halluzination, diesen Trip, diese bewusstseinserweiternde Wirkung. Deswegen lass uns über die Sache selbst reden, bevor wir über die industrielle und dann auch investorische Verarbeitung des Ganzen sprechen. Wie waren deine Erfahrungen? Was genau ist ein solcher psychedelischer Trip?
Es ist unglaublich schwierig, eine psychedelische Erfahrung in Worte zu fassen, weil es wirklich ein sozusagen outer-worldly Trip ist. Wenn man es mal versucht, zu vereinfacht zu sagen, ist es so, wir haben alle einen Teil in unserem Gehirn, der unser Ego bestimmt. Ja, wir sehen also, es gibt einen Bereich in deinem Gehirn, der definiert, du bist Gabor Steingart, mir sitzt gerade Christian Angermayer gegenüber, wir sind zwei verschiedene Personen. Der Bereich Gabor Steingart definiert deine ganze Historie, alles, was dich zu Gabor Steingart macht. Ja? Und da gehört zum Beispiel, simpel gesagt, dazu alle deine Erfolge, alle deine Misserfolge, ja, Menschen, die du liebst, Menschen, die dich verletzt haben. Also dieses kollektive Gabor Steingart-Sein. Und dieser ganze Bereich, der wird unter Psychedelics runtergefahren. Ja, ich muss mir wirklich so vorstellen, wie so ein Computer, der runterfährt. Ja, das heißt, dein Ego verschwindet und damit ganz viele Sachen, an die man gewöhnt ist, weil es natürlich bisher 100% der Zeit, an die du dich erinnern kannst oder wirst, ist dein Ego ja immer da. So, und es ist sehr interessant, in dem Moment, wo es runterfährt, kommt etwas anderes zutage. Und das ist jetzt sehr schwierig, dass, also ich kann jetzt sagen, mein Begriff ist, dass ich sagen würde, das ist deine Seele, dein Unterbewusstsein, irgendetwas, was du normalerweise nicht so hörst oder fühlst, oder das fährt gleichzeitig hoch. Ja, oder andersrum kann ich sagen, weil das andere sehr laut ist und runterfährt, ist es vielleicht ist es immer da und man hört nur nicht drauf. Und das ist, manche würden beschreiben, man kann sich selbst wie in der dritten Person sehen. Das heißt, du siehst quasi den wirklichen Christian.
Also du wolltest dich schon selbst nochmal kennenlernen.
Ja, genau. Und hatte dann aber die Angst, um zu einer Frage zurückzukommen, was passiert eigentlich, wenn ich quasi dann sehe, ich will eigentlich ja kein Investor sein, ja, und alles ist falsch, was ich mache, ich will irgendwie Farmer in Brasilien sein. Ja, und hatte dann aber, das war sozusagen meine große Angst. Mhm. Meine große Angst war, ich komme aus dem Trip wieder raus und bin ein anderer Mensch. Manchmal muss man sich aber auch seinen Ängsten stellen. Also ein ganz großes Thema ist Aufarbeitung von Ängsten, die im Übrigen jeder hat. Ja, also nur wenn man jetzt irgendwie selbstbewusst rüberkommt und so weiter. Jeder Mensch als Teil dieses Egos ist eben zum Beispiel die größte Angst, ist immer, worüber die westliche Welt nicht redet, jeder von uns hat Angst zu sterben. Ja, und noch mehr, jeder von uns hat Angst, dass geliebte Menschen um ihn rum sterben. Du hast jeden Tag Angst, dass deiner Familie irgendwas passiert. Das ist dir vielleicht nicht so bewusst, das ist aber so eine unterschwellige Angst, die permanent da ist, ja, und die zum Beispiel einer von vielen Gründen sein kann, warum Menschen depressiv werden, wenn sozusagen die Summe dieser Ängste zu groß wird. Und sich dieser Ängste bewusst zu werden, jetzt kommen wir wieder, die Ängste literally zu sehen, ja, und dann aber auch zu sehen, wie vielleicht, sag mal, jetzt gehen wir gleich wieder, ja, ich bin jetzt ein Bitches-Podcast, aber wenn man sich dann bewusst wird, dass man vielleicht eine unsterbliche Seele hat, dass das vielleicht nur ein Leben von vielen ist, dass es hinterher weitergeht, das ist ein extremer, beruhigender Effekt.
Aber wir beide sprechen ja heute Morgen nicht darüber, weil du Schamane bist, was du nicht bist, sondern du bist Investor. Das heißt, du glaubst, dass das, worüber wir bislang gesprochen haben, tatsächlich auch einen kommerziellen Aspekt hat, dass es einen heilenden Aspekt hat, dass es in Richtung Pharma, in Richtung Biotech, in Richtung dann auch Börse gehen kann. Diese Firma, die das, was wir jetzt diskutiert haben, tatsächlich in eine kommerzielle Nutzung führen soll, heißt wie?
Die heißt Atai.
Wie stark ist die Firma jetzt bewertet?
Wir sind über 2 Milliarden Dollar.
Über 2 Milliarden Dollar. Das heißt, außer dir müssen noch ein paar andere Menschen daran glauben, dass das, was du und deine Freunde da entwickeln, tatsächlich der Menschheit eine heilende Wirkung hinzufügen könnte.
Genau. So, und was ich sage, das Positive ist, wir wissen es sogar, weil im letzten Jahrhundert, lustigerweise Sandoz, die Firma kennen vielleicht noch einige, ich glaube, die ist auch ein neues Brand, aber Marc, genau, hatte Magic Mushrooms entwickelt als Mittel gegen Depressionen. Das heißt, wir haben die ganzen Daten aus dem letzten Jahrhundert und Magic Mushrooms und andere Psychedelics haben das Potenzial oder haben die hohe Erfolgsquote, verschiedene Mental Health Sachen von Depressionen über Angstzustände, was gerade nach Corona übrigens gerade durch die Decke geht. Über 1 Milliarde Menschen sind diagnostiziert mit Depressionen, Angstzuständen und so weiter. Vermutlich sind es aber deutlich mehr, weil das ganze Thema, es wird weniger, Leute reden drüber, ja, aber weil es immer noch eine stigmatisierte Krankheit ist. Das heißt, vermutlich sind sehr viele Menschen da, die quasi Hilfe bräuchten, ja, aber nicht zum Therapeuten gehen, sich nicht Leuten anvertrauen, weil sie sich dafür schämen. Das heißt also, wahrscheinlich sind es deutlich mehr als 1 Milliarde Menschen, was übrigens Mental Health mit den ganzen auch Problemen, dass Leute dann nicht arbeiten können und so weiter. Also wenn man sich die Gesamtkostenbetrachtung anguckt für unser Gesundheitssystem, sind Mental Health Issues der Nummer eins sozusagen von der Anzahl der Patienten und Nummer eins von den Kosten.
Aber habt ihr denn die Zulassung dafür schon?
Nein, aber wir sind sehr gut unterwegs. Also Biotech funktioniert ja, dass man durch verschiedene, jetzt kennt mittlerweile jeder dank Corona, ja, ist jeder zum kleinen Biotech-Experten geworden. Man hat ja, wenn es jetzt nicht beschleunigt wird, ja, wie bei der Impfstoffentwicklung, hat man ja diese klassische Phase 1, 2 und 3. Wir haben eine ganze Palette, wir haben mehr als 10 verschiedene Medikamente in der Entwicklung gegen verschiedenste Indikationen. Wir haben eine sehr starke Pipeline. Ja, und diese 10, 11 Medikamente, die wir gerade entwickeln, und wir werden auch einige die nächsten Monate noch dazu nehmen, sind wir irgendwo immer zwischen Phase 1 und 2. Das am fortgeschrittenste Substanz ist in der Tat Magic Mushrooms, aber nicht als organisches Produkt, also wir gehen nicht in den Wald und sammeln die Pilze, sondern ja, wir synthetisieren den Inhaltsstoff Psilocybin, das ist der aktive Inhaltsstoff, und für die Psilocybin-Studie werden wir Ende des Jahres Phase 2 Ergebnisse vorlegen.
In welchem Land?
USA und Europa, ja, was die am weitesten fortgeschrittene Psychedelic-Studie weltweit ist, und dann kommt noch Phase 3, aber ich würde jetzt hoffen, dass in ein paar Jahren, das kann im Biotech-Bereich 2, das kann das 4 sein, aber jetzt nicht 10, ja, in einigen wenigen Jahren sollten die ersten psychedelischen Medikamente von uns sozusagen erhältlich sein. Und ich sage es nochmal, weil es mir so wichtig ist, unter ärztlicher Aufsicht zusammen mit einem Therapeuten.
Klar, das wird niemals wie eine Aspirin oder wie eine Kopfschmerztablette sein, sondern das wird ein Medikament, das man tatsächlich dann eher in einer Klinik nimmt.
Klinik, das kann jetzt auch ein Arzt, das muss jetzt kein Krankenhaus sein, nach Deutsch, es kann wirklich der Psychotherapeut sein, weil es gibt, das muss ich auch noch dazu sagen, es gibt quasi keine Nebenwirkungen, keine körperlichen, es kann nichts passieren.
Na, das werden diese klinischen Studien
ja jetzt erstmal herausfinden. Aber die macht man ja vor allem auch in Phase 1, ja, die Toxicity und Nebenwirkungen. Ja, und es gibt nichts Schwerwiegendes, nur man braucht, also den Therapeuten braucht man aus zwei Gründen. Das eine ist der praktische Ansatz, für die paar Stunden ist man sozusagen außer Gefecht, im Sinne von, da sollte man nicht irgendwie aus rein motorischen Fähigkeiten alleine sein, da könnte man einen Unfall haben und so weiter.
Kein Flugzeug steuern.
Genau, was aber noch wichtiger ist, dieser Erkenntnisprozess, ich habe das jetzt sehr, das ist mir auch wichtig, sehr easy beschrieben, weil ich eben kein Mental Health Issue hatte. Also ich kam quasi als gesunder, eh schon glücklicher Mensch, ja, war das sozusagen positiv ein Enhancement, aber ich hatte jetzt kein Trauma aufzuarbeiten. Trauma zum Beispiel ist eine der Kernursachen für Mental Health Issues. Wenn Leute zum Beispiel was aufzuarbeiten haben, dann kann der Trip selber, das was ich gerade gesagt habe, Bad Trip, kann der Trip selber sehr, 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 sehr anstrengend sein. Der kann auch sehr schmerzhaft sein, wenn zum Beispiel, wir hatten verschiedenste Personen in den Studien, die irgendwie vergewaltigt wurden als Kind und so weiter. Das kann dann extrem schmerzhaft sein in dem Moment. Das ist aber auch der heilende Prozess, sozusagen das aufzuarbeiten. Und da ist es natürlich verständlicherweise extrem wichtig, dass ein Therapeut in dem Moment dabei ist. Wenn man zum Beispiel auch mal, man hat ja auch mal Momente, da will man vielleicht mal kurz reden, braucht einen Ansprechpartner. Und es kommt ganz wichtig ist aber auch, dann die Monate danach, was ich gesagt habe, man lernt unglaublich viel in dem Trip, man arbeitet vielleicht irgendwelche Ängste auf und so weiter und muss dann das Gelernte aber in sein Leben integrieren. Ja, und der Therapeut ist doppelt wichtig, der ist wichtig für den Trip selber, um sozusagen an der Seite zu stehen, wenn er schmerzhaft wird, und gleichzeitig um dafür zu sorgen, dass man quasi dieses positive Momentum, was man dann aus dem Trip mitnimmt, auch in sein tägliches Leben integriert.
dann bedanke ich mich, dass du uns mitgenommen hast auf diese Reise in diese für viele, auch für mich, sehr fremde und sehr interessante und, wie du es schilderst, sehr vielversprechende Welt. Ich wünsche dir und deinem Team allen erdenklichen Erfolg. Vielen Dank, Christian.
Danke dir für die Zeit und das Interesse.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da ist unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski im wohlverdienten Urlaub. Und sie wird kompetent vertreten, wie beim letzten Mal auch schon, und zwar durch Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen nach New York. Hallo Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Liebe Anne, Sophie wird dir ja bei der Urlaubsübergabe sicherlich gesagt haben, was auf dich zentral am Montagmorgen zukommt, uns nämlich einen Überblick über das Geschehen an der Wall Street zu geben. Bitte leg los.
Ja, es wird spannend in dieser Woche an der Wall Street. Besonderes Augenmerk liegt auf der Notenbankkonferenz in Jackson Hole von Donnerstag bis Samstag. Die große Frage, auf die sich Wall Street-Investoren hier eine Antwort erhoffen, ist, wie und wann wird sich die Fed wohl von ihrer lockeren Geldpolitik verabschieden? Ganz konkret befürchten die Anleger, dass die US-Notenbank ihre Corona-bedingten Anleihekäufe früher beenden könnte als gedacht. Dass so ein Schritt möglich ist, hat sich vergangene Woche schon abgezeichnet. Da wurde ja das Protokoll von der FED-Sitzung veröffentlicht. Und auch wenn man mal auf die Daten wie zum Beispiel die hohen Beschäftigungszahlen schaut, macht schon ganz stark den Eindruck, als ob die US-Wirtschaft sich so langsam von der Corona-Krise erholt hat. Und demzufolge ist ein Wechsel in der Geldpolitik auch angemessen. Was die Anleger und auch die Notenbank natürlich aber auch im Blick behalten ist, wie es jetzt hier mit der Delta-Variante und mit dem Infektionsgeschehen generell weitergeht.
Anne, du hast ja gerade über die Notenbankkonferenz in Jackson Hole gesprochen. Dann lass uns doch noch eine Sekunde über die FED-Personalie sprechen. Die amerikanische Finanzministerin Yellen hat jetzt ganz offiziell sich für eine weitere Amtszeit von FED-Chef Jerome Powell ausgesprochen. Wie, Anne, wird das in den USA und insbesondere in der Wall Street interpretiert?
Jerome Powell als Notenbankchef hat mit Abstand die wichtigste Position im weltweiten Finanzsystem. Also von der Entscheidung, ob sein Amt im Februar verlängert wird, hängt doch schon sehr viel ab. Dass sich jetzt die Finanzministerin für ihn ausgesprochen hat, dürfte den Investoren hier an der Wall Street gut gefallen. Die glauben nämlich, dass ein Wechsel an der Fed-Spitze in einem entscheidenden Moment zu Unruhen an den Märkten führen könnte. Und die mögen Powell auch deshalb, weil er die Märkte eben gerade besonders während Corona recht verlässlich mit seiner Geldpolitik unterstützt hat. Man darf aber auch eins nicht vergessen, Powell gilt als Republikaner. Joe Biden hätte jetzt also die Chance, Powell durch einen Demokraten zu ersetzen. Der hat sich aber noch nicht entschieden und wird sich wohl mit seiner Nominierung auch noch ein paar Wochen Zeit lassen. Und danach muss sein Kandidat auch noch vom Senat bestätigt werden. Also auch hier bleibt spannend.
Vielen Dank, Anne, für die Informationen aus New York. Und damit gehen wir nach Frankfurt zu unserer dortigen Börsenreporterin Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Die Börse lief ja in den vergangenen Wochen gut, aber wie sieht's in der Realwirtschaft aus? Wir hören immer wieder Nachrichten von den Lieferketten, die in Schwierigkeiten sind, von steigenden Energiepreisen, von Lieferschwierigkeiten bei Vorprodukten. Was ist deine Erwartungen für die Unternehmen in den nächsten 10 Tagen? Hat sich da was zwischen Realwirtschaft und Börse entkoppelt?
Noch läuft es wirklich gut in der Realwirtschaft. Allerdings ist der Ausblick doch unsicher. Die Lieferkettenengpässe machen Sorgen, aber auch die hohen Materialpreise belasten die Unternehmen. Heute kriegen wir dazu vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen von dem Einkaufsmanager-Index, wo Unternehmen auch über die Zukunft ausgefragt werden, wie optimistisch sie denn sind. Und das für die verarbeitende Industrie und für den Dienstleistungssektor erwartet wird, dass wir hier leichte Rückgänge verzeichnen werden.
Die New York Times, Annette, spekuliert am Wochenende darüber, dass sich bei BioNTech in Mainz was tut, und zwar was Kursrelevantes tut. Worum genau geht's da?
Es geht darum, dass BioNTech eventuell in den USA eine richtige Zulassung bekommen könnte. Und das könnte natürlich auch solche Menschen, die noch ein bisschen Angst vor dem Impfstoff haben, vor der neuen Technologie, dazu bewegen, die Impfung anzunehmen. Und deswegen könnte BioNTech davon wirklich noch einmal profitieren.
Vielen Dank, Annette, für diesen Einblick in die beginnende Woche. Alles Weitere morgen früh.
Vielen Dank, Gabor. Bis morgen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass der Staat sich in Sachen einmischt, die ihn eigentlich doch gar nichts angehen. Wir erinnern uns an die Abwrackprämie im Jahr 2002. Damals förderte der Bund den Kauf eines Autos mit 2.500 Euro. Seit letztem Jahr hat der Staat erneut die Spendierhosen an, wenn es um den Kauf eines Elektrofahrzeuges geht. Bis 2025 wird dieses Fahrzeug noch mit bis zu 9.000 Euro gefördert. Bei Tesla, da knallen seither die Champagnerkorken. Und jetzt möchten auch die Grünen etwas fördern. Das war ja klar. Und der Tesla der Grünen ist das Lastenfahrrad. Der grüne Bundestagsabgeordnete Sven Christian Kindler hat sich gedacht, dass sein Name noch nicht ausreichend bekannt ist in Deutschland. Und deshalb hat er sich jetzt für die Förderung von 1 Million Lastenfahrräder ausgesprochen. 1.000 Euro pro Kauf soll es für den Käufer geben. Nicht schlecht, wieder würde 1 Milliarde Euro die Staatskasse verlassen. Aber man fragt sich, warum eigentlich nur Lastenfahrräder? Es gibt doch noch so viele andere schöne Dinge des täglichen Bedarfs, die wir mit dem Geld, was der Staat ja gar nicht hat, subventionieren sollten, könnten, müssten. Den Thermomix für den Hobbykoch zum Beispiel, ein Netflix-Abo für alle. Naja, und Windeln sind doch auch wichtig. Und der Hund, der ja oft in dem Lastenfahrrad vorne drin sitzt, der braucht schließlich auch noch was zu essen. Wenn schon Nanny-Staat, liebe Grünen, dann doch richtig.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass in dieser Welt alle Politiker rumdrucksen und keiner mal klare Worte findet. Stichwort Afghanistan. Riesendesaster, aber keiner war's. Der Biden nicht, Trump nicht, Merkel nicht und Heiko Maas schon gar nicht. Gestern Abend dann hatte CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet seinen Auftritt im Büßerhemd. Er war zu Gast bei Bild Live. Angesprochen auf die Situation in Afghanistan fand Laschet überraschend klare Worte. Er entschuldigte sich für Fehler, und zwar seine Fehler. Fehler, die gemacht wurden, und er räumte ein, Entscheidungen nicht früh genug getroffen zu haben.
Es ist unser aller Schuld, dass wir solche Situationen haben entstehen lassen, ja. Und da kann sich keiner ausnehmen. Es gibt ja auch politischen Wettbewerber im Bundestag, SPD, Grüne, die schon bei den Mandaten im März völlig uneinheitlich gestimmt haben. Da wäre es auch gut gewesen, wenn alle zu dem Einsatz gestanden hätten. Jetzt endet er, und er endet mit diesen schrecklichen Bildern.
Immerhin, Laschet, der Mann, der am wenigsten mit den Ereignissen in Kabul befasst war, übernimmt ein Zipfel der Verantwortung. Und das andere Ende des Zipfelchens könnten sich ja jetzt die Verteidigungsministerin und der Außenminister greifen, bevor sie selbst gezogen werden. Be the one, Dua Lipa. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. I see the moon, oh, when you're looking at the sun. Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone.